Gemeinde. Vorurteile kennt, glaube ich, jeder. Oft ist es etwas gegen Fremdes, dass wir ein Vorurteil haben gegen irgendetwas Unbekanntes. Ausländer ist so ein praktisches Beispiel. Die meisten wollen ja doch nur Sozialleistungen abgreifen und nicht selbst arbeiten. Moslems sind alles potenzielle Terroristen. Afrikaner sind niemals pünktlich oder verlässlich und so weiter. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr plakativ, aber Vorurteile kennt wirklich jeder und jeder hat auch welche. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, was so mein persönliches Vorurteil ist. Es war gar nicht so einfach. Es ist nämlich nicht so leicht, bei sich selber Vorurteile aufzudecken. Mir fiel höchstens eins ein, was ich mal hatte. Und ich kenne das natürlich, dass ich über Menschen was gedacht habe und im Nachhinein mir das ganz peinlich war vor mir selber. Und die meisten Vorurteile, die haben wir vielleicht gar nicht gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern gegen Einzelne. Und dann ist es immer wieder so, dass wir uns dann sagen, naja, was ich da denke, das ist ja gar kein Vorurteil. Das stimmt ja. Aber trotzdem sehen wir doch nur den äußeren Schein und wir wissen nichts von der Ursache. Um solche Schubkästen geht es auch in unserem Predigttext. Ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch Rut. Ich liebe dieses Buch. Ein kleines Buch mit einer wunderbaren Geschichte. Wir hören heute nur den Anfang aus Kapitel 1, aber es lohnt sich wirklich mal alle vier Kapitel zu lesen. Es beginnt mit einer Zeitangabe. Zu der Zeit, als die Richter richteten. Was war das für eine Zeit, die Zeit der Richter? Es ist die Zeit vor den Königen Saul und David. Die Zeit, als die verschiedenen Stämme in Israel das Land Kanaan eingenommen haben. Ihr verheißenes Land. Eine Zeit von Kriegen. Von Siegen und auch von Niederlagen. Eine Zeit, in der die Israeliten oft nicht das taten, was Gott von ihnen wollte. Oft haben sie sich nämlich doch den Götzen des Landes angehängt und sich darauf eingelassen. Und deshalb hat Gott sie immer wieder in die Hand ihrer Feinde gegeben. Und dann erinnerten sie sich und haben zu Gott geschrien. Und der schickte ihnen dann einen Helfer, einen der Richter. Und dann hörten sie auf Gottes Wort und dankten ihm, so lange, bis sie es wieder vergessen haben. Immer wieder dasselbe. Und man, wenn man das so liest, könnte man denken, haben die denn überhaupt nichts dazugelernt? Aber wie oft geht es mir auch so? Immer wieder tappe ich in dieselben Fallen. Immer wieder urteile ich doch über andere oder stimme ein in die Lästerungen. Immer wieder gucke ich auf meinen eigenen Vorteil und nicht auf den meines Kollegen oder Nachbarn. Immer wieder bin ich unversöhnlich und nachtragend und kleinlich. Ja, Gott ist wirklich geduldig, auch mit mir, Gott sei Dank. Im Buch der Richter steht öfter der Satz, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte, quasi als Entschuldigung. Es gab ja keinen König, keine Leitung. Sie wussten es eben nicht besser. Aber stimmt das? War wirklich kein König in Israel? War nicht Gott ihr König? Sie hatten doch das Gesetz gehört von Mose und sie wussten, was ihnen verheißen ist, wenn sie gehorchten und wenn sie nach den Geboten lebten. Und sie wussten auch die Konsequenzen, wenn sie das nicht taten. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. In diesen zwei Versen am Anfang des Buch Ruths, da stecken schon so viele Ungeheuerlichkeiten. Zu der Zeit der Richter entstand eine Hungersnot. Das hört sich für uns erstmal gar nicht so ungewöhnlich an. Israel ist sehr warm und trocken und wenn es da nicht regnet, dann fällt viel schneller als bei uns die Ernte aus. Aber eine Hungersnot kann auch ganz verschiedene Ursachen haben. Aber egal, was es ist ganz klar, bei Gott ist Hilfe. Er hat es nämlich verheißen. Oft wird berichtet, dass Gott sein Volk durch Nöte wieder zu ihm zurückbringen will. Aber er will sie segnen. Das ist seine Absicht, unbedingt. Aber er will auch allein ihr Gott sein. Er duldet keine Götzen neben sich. Nun ist da also ein Mann aus Bethlehem in Juda. Bethlehem kann man auch mit Haus des Brotes übersetzen oder Brothausen. Ein Ort des Brotes, kein Ort des Hungers. Und dann Juda. Der Stamm, der die Verheißung hatte, dass aus ihm der König, der Retter kommen sollte. Juda war ein Stamm, der schon ganz viel auch zur Landeinnahme beigetragen hat. Er hatte sich schon bewährt. Juda, der Königsstamm. Und dann der Name des Mannes. Jeder Name im Buch Ruth hat eine besondere Bedeutung. Elimelech, das bedeutet: Mein Gott ist König. Ist es denn wirklich so, dass Gott der König von Elimelech ist? Seine Frau Noomi heißt übersetzt die Liebliche. Aber auch sie muss im Laufe der Geschichte sagen: Nennt mich nicht lieblich. Da ist also ein Mann aus einem Ort, wo Brot ist. Mein Gott ist König, heißt er, und er kommt aus einem führenden Stamm in Israel. Und was tut er? Er wendet sich nicht in seiner Not an Gott. Nein, er flieht ins feindliche Nachbarland zu den Moabitern. Und die beten ja einen Götzen an. Ein abscheulicher Götze wird er auch genannt. Ihre Feindschaft hatte schon eine längere Vorgeschichte. Die Moabiter wollten vor dem Einzug ins Land die Israeliten verfluchen lassen. Als das nicht geklappt hat, da schicken sie ihre schönsten Töchter ins Lager, um die Israeliten zu verführen und sie dann zum Götzendienst zu bringen. Die ganze Geschichte endet damit, dass Gott verbietet, die Moabiter in die Gemeinde Gottes aufzunehmen. Nein, die Moabiter dürfen niemals in die Gemeinde des Herrn kommen. Und doch geht Elimelech mit seiner Familie dorthin und er bleibt dort. Was geschieht weiter? Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Ist das eine Strafe oder eine Konsequenz des Handels oder einfach nur Schicksal? Der Text lässt es einfach stehen, er wertet es nicht weiter. Aber die Geschichte, die drängt nach vorne mit jedem Vers immer weiter. Sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Wie viel Not steckt in diesen 4 Versen? Die Frau ist jetzt eine Witwe und hat auch noch beide Söhne verloren. Und damit ist sie jetzt in der Gesellschaft das letzte Glied in der Kette und noch dazu im Ausland. Aber diese ganze Vorgeschichte leitet nur die eigentliche Handlung ein, denn jetzt beginnt das Thema des ersten Kapitels, die Umkehr. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Naomi kehrt um von Moab. Sie weiß nicht, was sie erwartet nach so langer Zeit, wo sie weg war aus ihrer Heimat. Aber doch bekommt sie neue Hoffnung. Es gibt wieder Brot in Bethlehem. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance, wenn ich umkehre, denkt sie. Und das fällt ihr bestimmt nicht leicht. Sie weiß ja nicht, ob sie noch einen Platz hat in ihrem alten Zuhause, ob jemand mit ihr barmherzig ist, ob sie wieder an- und aufgenommen wird, so allein, wie sie ist. Als Zurückgekehrte aus Moab noch dazu, zu den anderen, die ja dageblieben waren. Aber von einem Weg, den man als falsch erkannt hat, umzukehren, bedeutet, in die richtige Richtung zu gehen. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin. Denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Naomi kehrt um. Sie geht den Weg zurück, den sie vor vielen Jahren zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen gegangen ist. Ihre Schwiegertöchter begleiten sie zunächst, aber Naomi will die beiden nicht mitnehmen in ihre ungewisse Zukunft. Sie hat noch Hoffnung für sie, denn sie sind ja noch so jung. Sie können doch noch mal heiraten, können noch eine Familie gründen und Kinder bekommen. Und in der Gesellschaft damals sind sie dann auch wirklich versorgt und glücklich. Mit ihr ist es doch nicht möglich. Denn auch wie die damals übliche sogenannte Schwagerehe, also dass ein Bruder eines kinderlos verstorbenen Mannes dessen Witwe heiraten und so im Namen des Bruders Kinder zeugen sollte, das funktioniert ja nicht, denn Naomi ist zu alt. Und so überredet sie ihre Schwiegertöchter, wieder in ihre Ursprungsfamilie zurückzugehen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Orpa geht zurück, aber Ruth nicht. Irgendwie stur ist sie, hartnäckig bleibt sie bei Naomi. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. So ganz nebenbei, ein sehr beliebter Trauspruch ist das. Aber ob die Braut immer weiß, dass das mal von Schwiegertochter zu Schwiegermutter gesagt war? Aber was veranlasst Ruth, ihrer Schwiegermutter Noomi so treu zu sein? Sie, eine Moabiterin, aus einem Volk, das Götzen anbetet und Israel hasst? Oder ist das nur ein Vorurteil? Vielleicht hat sie bei ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter von Gott erfahren, von einem Gott, der treu ist und barmherzig, der sich ein Volk erwählt hat und der alle Menschen erschaffen hat und erhält. Vielleicht hat sie bei ihrer zweiten Familie mehr Liebe erfahren, als sie es vorher gekannt hat. Ganz sicher hat sie Noomi lieb gewonnen. Denn nach den ganzen Verlusten ist Noomi auch bitter geworden. Und bittere Menschen sind nicht immer einfach zu ertragen. Aber Ruth lässt sich nicht davon abschrecken. Sie will mit ihr gehen und für sie sorgen, koste es, was es wolle. Sie will mit zu ihrem Volk gehören, ja sogar ihren Gott annehmen. Und so geschieht es auch, dass Ruth Noomi zum Segen wird. Sie sorgt für sie. Und sie findet am Ende als Ausländerin in Israel sogar einen Mann und bekommt noch einen Sohn. Und dieser Sohn wird der Großvater von König David. Die Moabiter dürfen nicht zur Gemeinde des Herrn gehören. Die Moabiterin Ruth wird sogar die Stammmutter des Königs schlechthin. Kein König wird mehr gerühmt als König David. So ist das mit den Vorurteilen. Manchmal kommt es eben ganz anders als gedacht. Ganz anders als gedacht kommt es in Bethlehem ungefähr 1200 Jahre später. Da geht wieder eine Frau nach Bethlehem. Eine Frau, die ihrem Gott treu ist und sagt: Ich bin des Herrn Magd, Maria. Und auch sie bringt in diesem Ort ihren Sohn zur Welt. Sie heiratet nicht in Bethlehem einen Mann, der sie sozusagen erlöst. Sie entbindet ihn, Jesus. Und sie wird durch ihren eigenen Sohn erlöst und wir mit ihr. Erlöst von der Trennung zu Gott. Erlöst von Festlegungen von anderen oder von uns selbst. Denn jetzt können wir aus allen Nationen und Völkern zur Gemeinde des Herrn kommen und zu Gott. Wir sind nicht mehr ausgestoßen, sondern wir werden mit hineingenommen. Alle Vorurteile müssen weichen in Gottes barmherzigen Armen. Bei ihm können wir alle eine Heimat finden. Er heißt uns willkommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.